Basel-Podcast Körper und Geist stimmen.
I have to break through this pain barrier, otherwise you will never get there.
Hallo meine lieben Hassel-Hörer und Hörerinnen, herzlich willkommen zur 7. Folge mit dem lieben David Theobald. Wir werden heute über kommunale Entwicklungspolitik vor allem reden und auch vieles andere wahrscheinlich. David, was waren denn deine ersten Gedanken heute, als du aufgestanden bist?
Meine ersten Gedanken waren viele Termine.
Unter anderem ich.
Unter anderem du, genau. Aber dann relativ schnell gutes Wetter. Geil, ich kann mit dem Rad zur Arbeit fahren.
Beste, oder?
Ja,
also,
ein Geschenk.
Genau. Bevor wir beginnen mit den ganzen Themen, vor allem auch mit Fahrradfahren und Stadtradeln, stell dich doch mal ganz kurz vor. Wer bist du? Was machst du beruflich?
Kurz, wie viel? So in Minuten vielleicht?
Ja, so was du für wichtig empfindest. Ich unterbreche dich, wenn es zu lange wird.
Ja, ich fange am Anfang an und gehe bis zum heutigen Tag. Also, mein Name ist David Theobald. Ich bin gebürtig aus Mainz, habe zwei Brüder und habe Mainz nach dem Abitur verlassen, um zum Studium nach Leipzig zu gehen. Habe da Sportwissenschaften studiert mit Schwerpunkten Sportmanagement und Freizeitprävention und Fitnesssport. Somit Inhaber von zwei Diplomabschlüssen im Sportbereich. Mit dem Sportmanagement wollte ich eigentlich mal eben im Sportmanagement landen, weil ich zu dem Zeitpunkt, als ich das begonnen habe zu studieren, noch ganz schnell ganz viel Geld machen wollte und dann ganz schnell auch nicht mehr arbeiten.
Ja, das ist
das war eine große Vision. Das war mein Ding. Und dann habe ich allerdings eine Frau kennengelernt, mit der ich auch heute noch zusammen bin, die die Mutter unserer Kinder ist. Zwei Kinder habe ich an dem Punkt oder haben wir. Und hat sich meine Sichtweise auf die Vorstellungen, wie ich mein Leben gestalten will, ganz krass geändert. Und ich wollte nicht so schnell wie möglich so viel Geld und Management und Kohle, sondern ich habe mich aufs Wesentliche besonnen, sage ich mal, und habe Spaß am Leben gefunden.
Also dann eher an den nicht finanziellen Sachen.
Genau, am alltäglichen Leben.
Ja.
Ja, und dann habe ich in verschiedensten Jobs gearbeitet, war über 8 Jahre selbstständig als Honorardozent. Bin dann im Saale-Orla-Kreis gelandet als Sportjugendkoordinator, habe da 1,5 Jahre gearbeitet, bin danach im Saale-Orla-Kreis geblieben, habe da die Partnerschaft für Demokratie betreut und bin von da aus dann zum Landessportbund, zum Thüringer Landessportbund und habe da Jugendbildung und Jugenderholung gemacht. Das ging relativ kurz nur tatsächlich, ein Dreivierteljahr, weil dann eben dieses Angebot hier aus Saalfeld kam, Koordinator für kommunale Entwicklungspolitik. Und da habe ich zum einen die Möglichkeit gesehen, meine persönliche Einstellung in meinem beruflichen Leben umzusetzen und mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren.
Das ist ein
so einfach,
Argument.
So einfach, ja. Weil bis dahin bin ich echt gerade in der Selbstständigkeit als Honorardozent, bin ich viel, viel, viel Auto gefahren. Ich habe nach dem Studium direkt in der Hotellerie gearbeitet als Sales Manager. Da bin ich 70.000, 80.000 Kilometer im Jahr gefahren. Und ich habe kein Autofahren macht Spaß, aber es sitzt immer im Nacken tatsächlich die Umweltbelastung. Also das ist für mich persönlich ein Thema und das spiegelt sich jetzt eben auch in meiner beruflichen Tätigkeit wieder. Also Radfahren zur Arbeit, da habe ich gesagt, wenn du die Möglichkeit hast, das machst du.
Ja, vor allem ich finde, wenn man gleich mit Bewegung in den Alltag startet und mit Fahrradfahren, da hat man einen ganz anderen mentalen Fokus, wie man in den Tag startet, als wenn man sich ins Auto setzt. Klar, es ist auch schön, ich fahre auch gerne Auto, aber mit dem Fahrradfahren, man kommt nochmal auf ganz neue Gedanken und ordnet nochmal seine Gedanken durch diese Bewegung, finde ich immer.
Definitiv, ja. Definitiv. Also das ist eben die Bewegung allgemein, die quasi dann den Gedanken freien Lauf lässt. Dann überhaupt die viele frische Luft, die ja auch unglaublich aktiviert. Also ich gehe hier morgens, ich setze mich an den Schreibtisch und da schüttelt meine Kollegin, die mir gegenüber sitzt, nur mit dem Kopf und sagt, Mensch, Theobald, was ist mit dir los? Junge, nicht so ist geil, Spaß. Geht vorwärts.
Und die Energie ist dann, glaube ich, auch echt ansteckend, auch für alle Kollegen und Kolleginnen. Ja, genau. Kommunale Entwicklungspolitik ist ja jetzt so der Hauptbegriff, ne? Und was ist dein Hauptfokus? Es gibt mehrere Fokusse, ne? Also unter anderem habe ich jetzt auch gelesen, dass Saalfeld faire Stadt geworden ist oder darauf hinarbeitet.
Auf einem guten Weg dahin.
Das gehört ja auch alles zu deinen Bereichen, ne?
Ja, also kommunale Entwicklungspolitik holt die ehemalige Entwicklungshilfe, die es in den 80er, frühen 90er Jahren war, auf die kommunale Ebene. Mhm. Und dass es eben nicht mehr ist, der reiche Norden, der reiche Westen unterstützt den armen Süden und Osten, sondern man versucht, globale Themen im interkommunalen Austausch zu behandeln.
Okay.
Und globale Themen sind alles, was einen umgibt. Also es ist einfach alles global. Das zeigt uns ja jetzt auch die Pandemie wieder. Pandemie heißt weltweites Geschehen.
Alle sind davon betroffen.
Alle sind davon betroffen. Und da kann sich keiner rausnehmen. Da kann ich nicht sagen, ich bin der reiche Deutsche. Das ist dem Virus scheißegal.
Ja.
Und so ist es tatsächlich mit wahnsinnig vielen Aspekten, die wir aber aufgrund unseres Reichtums, aufgrund unserer Situation die Möglichkeit haben, die quasi auszublenden, dass unsere tagtäglichen individuellen Aktionen eine globale Auswirkung haben. Darum geht es in der kommunalen Entwicklungspolitik, eben den Leuten diesen globalen Kontext darzustellen für ihren Alltag.
Genau, dass du dann praktisch auch das Bewusstsein erweiterst durch deine Arbeit und durch die ganzen Projekte, ne?
Ja, vielleicht eher für andere Blickwinkel sorgen.
Okay.
Also es ist so ein Ding, ich meine, erzählen wir nichts Neues. Das kennen die alles, weil wie gesagt, wir gucken, was ist bei denen tagtäglich los, wo ist der Anknüpfungspunkt für den Alltag. Und vielleicht auch das Bewusstsein erweitern, ist jetzt eine Formulierungssache, aber auf jeden Fall, dass man, ich sage immer, von oben ist der Kegel ein Kreis.
Das stimmt.
So in Sachen Sachen Blickwinkel. Und so ähnlich ist es jetzt auch mit in den Nachhaltigkeitsthemen, die sich alle in der Agenda 2030 von Vereinten Nationen 2015 verabschiedet, wiederfinden. Das ist halt ein Riesenthema. Da kann, wenn ich jetzt mich hier auf den Markt stelle, hat da keiner Bezug zu.
Ja.
Deswegen kann ich mich nicht auf den Markt stellen und sagen, hier Agenda 2030, SDGs, die 17 Nachhaltigkeitsziele, und die Leute volleiern mit irgendwas, wo sie keinen Bezug zu herstellen können.
Ja.
Sondern ich sage, Radfahren, gute Schokolade, ich sag wenig Plastik, irgendwas.
Also praktisch, genau, spezielle Projekte, die darauf eingehen und nicht so unspezifisch sein, ne? Also du gehst praktisch mit vielen Projekten, können wir ja gleich mal drauf eingehen, was hat's denn mit Saalfeld als faire Stadt auf sich? Beziehungsweise was sind die Ziele dahinter und warum machen das nicht mehrere Städte?
Also es machen tatsächlich schon wahnsinnig viele Städte.
Okay.
Ich war selbst überrascht, als wir in den Prozess eingestiegen sind und ich mich erstmalig damit beschäftigt habe. Ich habe keine konkreten Zahlen, aber es liegt wahrscheinlich irgendwo zwischen 500 und 700 Städten deutschlandweit.
Das ist viel,
die sich daran beteiligen. Und Ziel dieser Kampagne Fairtrade Towns ist es eben, diesen fairen Handel als Teil von nachhaltigem Leben, nachhaltigem Denken und Handeln in den Fokus zu rücken. Und Saalfeld hat sich 2017 via Stadtratsbeschluss dazu bekannt, die Agenda 2030, also diese Zukunftsthemen anzugehen, hat dann auch als global nachhaltige Kommune Thüringen eine Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt, dazu ein Handlungsprogramm mit knapp 160 Maßnahmen. Und davon ist eben ein Aspekt auch von diesem nachhaltigen Handeln, ist eben auch der faire Handel. Das heißt, wie gehen wir als Konsumenten, welchen Blick haben wir auf die Ware, die wir konsumieren? Also will ich einfach nur das Billigste haben und so leicht wie möglich rankommen? Oder sage ich mir, Mensch, irgendjemand, das könnte von mir aus die Schokolade, die könnte mein Nachbar produziert haben. Ja. Und da habe ich dann ein ganz anderes Verhältnis plötzlich. Da sage ich, aus mein Nachbar, habe ich eigentlich keinen Bock drauf, dass der den ganzen Tag schlecht drauf ist. Mhm. Dem soll schon gut gehen. Und ja. dem geht es gut, wenn der seinen Alltag gut bewältigen kann, davon gut leben kann, wenn seine Kinder eine gute Bildung haben, wenn sie alle zu futtern haben, wenn sie ein Dach über den Kopf haben, Klamotten, weiß ich, vielleicht kann er auch mal in Urlaub fahren oder sich einen schönen Fernseher kaufen oder sonst was. Aber da habe ich direkt ein ganz anderes Verhältnis zu. Und dieser globale Süden, wo eben beispielsweise Kakao produziert wird, in der Regel irgendwo rund um den Äquator, ist zu weit weg für die Leute. Und deswegen kann ich nicht anfangen mit dieses Offensive, wir müssen uns jetzt um den und den kümmern. Da sagen die Leute mir direkt, ich muss mich erstmal um mich selbst kümmern und dann kümmere ich mich um meine Ortschaft hier, um meinen Stadtteil und dann kümmere ich mich um meine Familie und so weiter. Und das ist eben ein Anliegen von diesen Fairtrade Towns, den fairen Handel greifbar zu machen für die Kommune.
Ja, hier wieder also die regionale Kommune Entwicklung.
Im Fokus. Ja. Lokal fast schon. Ja.
Lokal, okay. Das heißt, die Schokolade wird in Saalfeld produziert? Zum Beispiel, wenn wir jetzt auf die Schokolade eingehen.
Gehen wir gerne auf die Schokolade ja. ein.
Schokolade haben, ist immer
das
gut.
Das ist ein Klassiker eigentlich bei den Fairtrade Towns. Ja. So, wir haben einen fairen Stadtkaffee, wir haben faire Stadtschokolade, irgend sowas. Wollte ich eigentlich nicht machen. Bin ich eigentlich nicht der Typ zu. Ich denke immer, Mensch, dir fällt bestimmt was Besseres ein.
Ja.
Du musst dich einfach nur mal hinsetzen, die ja. Platte machen. Und dann im Endeffekt war es dann aber so, wirklich ultra naheliegend, Saalfeld hat eine Schokoladenfabrik,
ja.
fragst du die halt mal. Ja. Da habe ich mich mit denen in Verbindung gesetzt und die hatten tatsächlich hier diese Schokolade, die wir jetzt hier auf dem Tisch liegen haben, im Sortiment, eine 85%iger Kakaogehalt, eine Fairtrade-Schokolade, also mit fair gehandelten Bestandteilen, die da drin sind. Da gibt es, also wenn man in dieses Thema Fairtrade einsteigt oder allgemein diese Handelsbedingungen oder auch Produktionsbedingungen, die diesen ganzen Siegeln zugrunde liegen, ist hochkomplex. Und diese Schokolade ist jetzt tatsächlich mit 95% fair produzierten und fair gehandelten Zutaten hergestellt. Okay. Also die ist schon ganz, ganz weit oben. Und das war allerdings relativ kompliziert, da wir natürlich nicht aus der Hüfte schießen können als Stadt und sagen, jo, wir nehmen jetzt 200.000 Tafeln, die müssen ja auch erstmal verkauft werden, das ist auch eine begrenzte Haltbarkeit etc. Jetzt hat uns Stollwerk ermöglicht, eben ein geringes Kontingent zu bekommen und jetzt haben wir es quasi als Testballon gestartet, ob das angenommen wird in der Stadt und bis jetzt sehr gut. Also es ist wirklich erfreulich, wie viele Leute da mit einer positiven ja. Rückmeldung auf uns zukommen.
Oh, das klingt gut. Was schätzt du jetzt zum Beispiel, wenn man eine Milka-Tafel-Schokolade als Vergleich zieht, wie fair ist die, wenn du sagst, die ist 95% fair? So nur geschätzt? Das wäre jetzt irgendwie...
Ich habe ja, null wahrscheinlich.
Okay, ja, schlechte
Karte. Nee, ich bin vielleicht nochmal zu meiner Rolle hier ja. in der Stadt. Ich bin bei weitem nicht der Fachmann für diese ganzen Themen, weil das
du bist ja Koordinator praktisch, ne?
groß ist. Ja. Wahnsinnig groß. Dieses Thema Nachhaltigkeit ist gigantisch. Das sind wirklich alle Aspekte, die wir im Alltag haben.
Ja.
Du kannst überall eine Relation herstellen zum Thema Nachhaltigkeit. Und deswegen, genau, meine Stelle heißt Koordinator und genau der bin ich ja. auch. Ich versuche, so viel wie es geht, zu strukturieren, zusammenzuführen, vielleicht Impulse zu setzen. Mhm. Deswegen kann ich zum Beispiel dazu keine Aussage treffen,
ja,
wie nachhaltig
okay.
oder wie fair ja. ist eine Milka-Tafel.
Ja. Die könnte man ja nochmal rausbekommen.
Das ist ein Modewort, ja. Nachhaltigkeit.
Und ich das denke, stimmt.
Auch Milka und alle Multiplayer globalen versuchen sich das irgendwie auf den Tisch zu ziehen und damit ein bisschen zu glänzen.
Mhm,
wir hatten gerade vorhin eine Pressekonferenz zu einem neuen Projekt, was ja. wir hier jetzt demnächst starten. Da wurde die Zielvereinbarung unterzeichnet zu einer Zusammenarbeit zwischen der Stadt Saalfeld und dem BNE-Kompetenzzentrum,
okay.
das erst kürzlich gegründet wurde. Und zwar ist BNE steht für Bildung für nachhaltige Entwicklung.
Mhm.
Und auch dieser Aspekt ist in der Saalfelder Nachhaltigkeitsstrategie mit vielen, vielen Maßnahmen vertreten. Eben wie kann ich altersübergreifend vermitteln, was für eine zukunftsfähige Lebensweise wichtig ist. Also wird auch mit Enkeltauglichkeit umschrieben, die Nachhaltigkeit. Ja. Wie kann ich leben, handeln, denken, um die Welt, in der ich lebe, möglichst langfristig am Laufen zu halten, ohne eben die natürlichen Ressourcen zu stark zu belasten. Ja. Und auch, ja, wie gesagt, hochkomplex, auch im ökonomischen Bereich, definitiv im sozialen Bereich. Was muss ich tun, damit diese Welt, auf der wir leben, möglichst lange funktioniert?
Ja, ja, das ist wirklich, wenn du tagtäglich dich mit solchen Sachen beschäftigst, dann schwappt das bestimmt auch sehr auf das private Leben und auch auf die Familie über. Was sind denn so die Punkte in deinem Alltag, wo du sagst, hier mache ich was besser und versuche mich zu verbessern an Nachhaltigkeit?
Ja,
zum Beispiel Fahrradfahren?
Tagtäglich, also das kommt bei mir, wie gesagt, es war eher andersrum.
Okay.
Ich hatte für mich entdeckt, dass ich keinen Bock habe, derjenige zu sein, also jetzt, wenn ich so auf mein Leben zurückschaue, sag ich mal, derjenige zu sein, der es verbockt hat.
Ja.
Da habe ich gesagt, was kannst du machen? Wie gesagt, ich komme aus dem Sport, ich habe Sport studiert.
Ja.
Ich war immer schon sehr ehrgeizig, nicht nur auf körperliche Leistung, sondern allgemein. Ich habe mir immer überlegt, Mensch, du musst doch was machen. Das kann doch nicht sein, dass du da nichts machst. Und immer den Aufwand dann ins Verhältnis gesetzt zum Resultat natürlich. Mhm. Da habe ich gedacht, Mensch, das könntest du doch machen. Das könntest du machen, das könntest du machen. Da geht es um Essen kaufen, da geht es um Fortbewegung, also Mobilität, welche Fortbewegungsmittel nutze ich. Da geht es definitiv um Konsumverhalten in allen Bereichen. Also da bin ich ein richtiger Hardliner. Also ich kaufe die Sachen, die ich dazu brauche, um weniger zu kaufen quasi.
Okay.
Also beispielsweise Fahrrad hat mich meine Frau gescholten, dass ich so viel Geld in Fahrräder gesteckt habe in letzter Zeit. Das ist überschaubar. Für Fahrradverrückte ist das ein Witz, was ich da gemacht habe. Aber ich habe die Fahrräder halt so hergerichtet, dass ich damit langfristig gut über die Runden komme. Dass ich sowohl meinem Hobby nachgehen kann, als auch, dass ich zur Arbeit komme.
Ja.
Und wenn man das dann beispielsweise ins Verhältnis setzt zum Autofahren. Ich habe jetzt in mein Fahrrad die und die Summe investiert und fahre jetzt quasi gratis, beziehungsweise werde dafür noch belohnt, dass ich zur Arbeit fahre. Würde ich das mit dem Auto machen? Müsste ich das Auto reparieren lassen? Müsste ich das voll tanken? Müsste ich das warten lassen? Wird die Umwelt belasten? Und. 10.000 negative Aspekte. Und plötzlich hat dieses geringe Investment, also mein gezielter Konsum, mir ermöglicht, zukünftig viel weniger zu konsumieren.
Ja.
Und so ist schon viele, viele Jahre jetzt meine Herangehensweise allgemein. Leiden auch ein bisschen meine Familie drunter, muss ich sagen.
Inwiefern?
Weil denen das nicht, weil ich halt sage, das kaufen wir nicht.
Okay.
Das kaufen wir nicht. Das kaufen wir auch nicht.
Gerade für Kinder ist das vielleicht ein bisschen
Kinder,
schwer.
Genau, die sind jetzt 11 und 8. Mittlerweile, gerade der 11-Jährige setzt sich sehr intensiv mit allen Themen, allen möglichen Themen. Das ist auch bei uns ganz normal, dass über gesellschaftliches Geschehen und allgemein über aktuelle Themen geredet wird am Esstisch.
Ja.
Der ist da voll dabei, die Kleine nervt immer ein bisschen, die wird lieber über Harry Potter reden oder sonst
was. Ja, klar.
Aber der ist da schon voll dabei. Und das ist schwierig, dass die Kinder das trennen können, dass die nicht sagen, der Papa ist doof, weil der macht das nicht mit uns, das nicht mit uns, das nicht mit uns, das nicht mit uns. Und der Tag wird hoffentlich irgendwann kommen, dass die realisieren, dass ich ihnen was Gutes tun will. Und das ist immer ein bisschen schwierig, da einen Mittelweg zu finden. Und ich sage immer, Oma und Opa und Tante und Onkel, die machen mit euch das, was der Papa mit euch nicht macht. Und da habe ich viele Situationen mit den Kindern tatsächlich, wo die sagen, Mensch, Papa, ich habe keine Lust jetzt mit dir zusammen zu sein, weil du bist ungerecht uns gegenüber.
Ja, das ist dann bestimmt auch hart in diesem Moment.
Das ist super hart,
ne?
Das ist total beschissen.
Ja.
Also das ist richtig, richtiger Mist ist das.
Ja.
Und das tut mir auch super leid, weil ich meinen Kindern nicht nur was Gutes tun will, dass ich weiß, dass es was Gutes ist, sondern dass die auch das Gefühl haben, dass es was Gutes ist. Und das geht nicht immer einher.
Das glaube ich. Was wäre denn jetzt zum Beispiel ein konkretes Beispiel dafür, wo deine Kinder
allgemein sich Teddy. Super... Ich muss jetzt mal Markennamen verwenden. Teddy ist für mich, da wird schon nicht mal dran vorbeifahren.
Mhm.
Und die Kinder sagen halt, oh, da gibt es ganz viel, ganz günstig. Und da habe ich gesagt, warum ist das günstig? Da gehe ich mit meinen Kindern hin, wenn sie mit Oma, Opa, Tante, Onkel unterwegs sind, kommen die mit was zurück, mit einem 1-Euro-Artikel.
Ja.
Da habe ich gesagt, was habt ihr da jetzt in der Hand? Was ist das? Was bringt euch das? Das ist dieser kurze Effekt. Das ist dieser kurze Effekt, Entschuldigung.
Nö, der Kuckuck muss warten.
Das ist dieser kurze Effekt der Genugtuung, wenn man was Neues hat, was Glitzerndes in der Hand hält. Das sind alles Sachen durch die Bank. Wenn sie überhaupt so lange halten, liegen die nach einer Woche irgendwo in der Ecke und stauben ein. Und das heißt, ich habe ein Produkt erworben, das ermöglicht hat, dass irgendein Großkonzern unter beschissenen Bedingungen produzieren lässt. Ich habe irgendein Erdölderivat in der Regel in der Hand, was die Umwelt belastet und, und. Das hat 10.000 negative Aspekte wieder.
Ja.
Die einzigen positiven sind meine kurzzeitige Befriedigung und dass es schön aussieht.
Ja.
Also ist auch wieder relativ, aber das ist halt für die Kinder wichtig.
Ja, klar.
Und das heißt halt, zeig's mir erst gar nicht, bitte. Du weißt, wir kriegen uns die Haare. Da kann ich mich nicht für die Kinder freuen.
Mhm.
Das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig, weil das kleine Kinder sind.
Ja.
Wie sollen die das verstehen?
Ich überfordere
die komplett
mit
meinem
Weil
Zeug.
Die Kinder sind ja auch beeinflusst von Werbungen und von solchen Bannern. Und man versteht das ja noch gar nicht als Kind. Aber ich denke schon, dass die Bewusstseinsänderung mit dem Alter kommen wird. Und dass das viel auch im Bewusstsein gerade in dem Alter ausmacht. Und macht ihr das dann zum Beispiel auch bei Ernährung? Da fällt mir als nächstes jetzt zum Beispiel McDonald's ein oder sowas. Das ist wahrscheinlich no way, ne?
Gibt's nicht.
Ja, finde ich gut.
Wir waren tatsächlich, ich kann mich an zwei Mal erinnern. Einmal waren wir mit Bekannten unterwegs und haben gesagt, wir gehen jetzt zu McDonald's. Und dann die Kinder groß Welle gemacht. Und
dann
hat meine Frau gesagt, komm, gehen wir mal mit. Und einmal auf der Autobahn nach einer 15-stündigen Fahrt. Und das realisieren die Kinder aber auch. Wir essen super gut. Ich gebe einen Großteil meines Geldes, geht für Essen drauf. Immer.
Ja, aber es ist ja auch die Qualität, die man seinem Körper gibt und dadurch dann funktioniert. Ich finde, das ist die beste Investition.
Klassisches Beispiel wieder Auto.
Ja.
Die Leute stehen sonntags sowieso pervers da sein Auto zu putzen. Stehen die in ihren Einfahrten
schrecklich, ne?
Und polieren ihre Autos.
Mhm. Ja,
und stopfen
Woche,
irgendwie 90 Cent Salami für 100 Gramm in sich rein.
Schrecklich,
aber
oder?
Das Auto kriegt, weiß noch nicht mal, wie die teuren Treibstoffe heißen. Die kriegen super teure Benzin, feinste Reifen, dies, das, schöpfen ein Riesengeld in irgendeine Karre, in einen Fernseher, in einen Urlaub.
Ja.
Aber behandeln sich selbst, ihren Körper, von dem sie ein Leben lang abhängig sind, wie scheiße.
Ja. Das fällt mir auch ganz oft.
Ich
glaube, wir haben da auch eine größere Sichtweise als Sportler und Sportlerinnen drauf. Aber mir tut das teilweise auch im Herzen weh, wie manche ihre Körper behandeln und sich selbst und dann plötzlich aber ganz viel in ihre Fingernägel investieren oder in ihre Frisur und aber eigentlich erstmal beim Fundament anfangen müssten. Da fehlen mir teilweise wirklich die Worte, weil ich darf mich da gar nicht so reinsteigern, weil ich werde da auch teilweise wirklich...
Ich werde da wahnsinnig. Ernährung ist mein...
Ja.
Das war schon im Studium... Das war, die Sportmedizin war mit Abstand am schwierigsten.
Ja.
Weil da auch viele alte Professoren noch aus DAFK-Zeiten waren, hat bestimmt der Carsten auch erzählt.
Ja, ja.
Die wahnsinnig hohen Standard haben, die sehr, sehr hohen Anspruch haben. Und beispielsweise unser Biochemie-Prof, Professor Dr. Dr. Lupper, weiß gar nicht, ob er noch unter uns weilt, war eine Koryphäe, wirklich eine Koryphäe, hat immer gesagt, mir haben sie zwar 88 Stellen eingestrichen vom ehemaligen Sportmedizin, waren 90 Mitarbeiter. Mir haben sie vielleicht 88 Stellen eingestrichen, aber den Stoff bringe ich trotzdem noch durch. Und so sind auch die Folien über den Overhead-Projektor geflogen. Also wir hatten,
das
da sind 40, 50 Folien drüber gegangen. Aber trotzdem, weil die Leute die Verbindung zu sich herstellen konnten, war beispielsweise Ernährung, Biochemie, Leistungsphysiologie, das waren Fächer, wo alle gebrannt haben. Da sind alle nur, psst, sei ruhig, ja,
ach, richtig wissensdurstig.
So. Ja. Alle waren total darauf fixiert.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen dann mit auf jeden Fall noch ein Verstärker gewesen, warum ich mich dann für zukunftsfähiges Leben, Denken, Handeln interessiert habe.
Weil das ja auch für deinen Körper, das ist halt völlig individuell, ganz klein, nur bei dir. Aber das ist ja auch diese Denkweise.
Ja.
Wie kann ich möglichst lang mein System, mein Minisystem, ich, David Theobald, wie kann ich das am Laufen halten?
Ja.
Ich muss mich so und so, die und die, das und das, hier und da. So kam es mehr oder weniger.
Ja.
Gegenüber die Ernährung.
Ja, ist wirklich. Ja, ich muss mich da auch dran erinnern, als Kind, ich war auch, also unsere Eltern haben uns auch sehr ökologisch erzogen und ich habe immer selbstgemachtes Brot mit schönem Gemüse bekommen und alle anderen saßen immer neben mir mit ihrem Actimel, mit irgendwelchen Puddings und ich fand das als Kind so ungerecht und irgendwelche, ach, Limos und keine Ahnung, ich hatte Tee dabei oder irgendwas. Und jetzt im Nachhinein bin ich meinen Eltern so dankbar, dass die mich nicht so vermüllen lassen haben und dass ich dadurch auch einen gesunden, robusten Körper bekommen habe und einfach auch das gesunde Bewusstsein. Und ich sag's auch immer zu den Leuten so, wenn man auf sich achtet, auf Sport und Ernährung, ich war das letzte Mal vor 5 Jahren krank, es ist wirklich, es geht ja so viel weiter, ne? Man kann mit so wenig eigentlich so viel bewirken, das ist Wahnsinn.
Sie sagen, es wird ja immer gesagt, das kann ich mir nicht leisten.
Ja.
Gute Ernährung. Gerade hier, ich sag's jetzt einfach, weil es so ist, das ist eine ländliche Region. Wir haben so viele Direktvermarkter, so viele Möglichkeiten, uns wirklich anständig zu ernähren, ohne in den Supermarkt zu rennen und irgendeinen abgepackten Mist zu kaufen.
Ja.
Wir haben, ich drehe meine Runden hier und da, ich push das nicht so und sag so, von heute auf morgen musst du nur noch das und das machen, sondern ich gucke, wo sich Gelegenheiten bieten, halt meine Augen offen und so weiter. Mittlerweile Bezugsquellen für fast alles.
Ja. Wie stehst du dann zum Beispiel zu dem Thema Veganismus?
Ist für mich nicht wirklich interessant, weil ich sehr, 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 sehr gerne Käse esse beispielsweise.
Ja, ich auch.
Ich bin absoluter Käsefanatiker.
Käse ist wirklich, ja.
Und das ist auch, ich weiß, Käse ist ein sehr brisantes Thema in Sachen Nahrungswirtschaft und auch gerade in Bezug auf Nachhaltigkeit. Molkereiprodukte sind zum einen nicht für einen Menschen gemacht tatsächlich, zum anderen aus was wird's gewonnen? Aus Milch, die eigentlich den Kälbern zugutekommen würde und so sollte oder den Jungtieren. Und so weiter, da kann man sicherlich einen Strick draus drehen. Aber das, ich bin halt, wie gesagt, ich bin nicht so, dass ich total verrückt mich in irgendeine Ecke stelle und sage, ab heute müssen wir alle das machen.
So,
das funktioniert nicht. Da habe ich auch, würde ich auch, glaube ich, die Lust dran verlieren.
Das ist eben der Punkt, wie lange hält man das durch, wenn man so richtig radikal wird? Ich glaube nämlich nicht lange. Man muss für sich den guten Mittelweg finden. Es reicht ja, wenn du da und da was schon am Bewusstsein und an deinem Handeln änderst. Und das ist auch das Problem bei vielen, die versuchen dann klar von heute auf morgen alles radikal komplett zu ändern, schmeißen alle Lebensmittel, heute bin ich vegan, schmeißen die Lebensmittel am besten noch weg, den Käse oder was weiß ich. Und meistens so, ich gebe denen einen Monat, so dann ist wieder plötzlich, ist ja auch ähnlich wie beim Sport, ne? Die Montagsdiät und dann am Donnerstag ist wieder aus.
Ja. Ich halt allgemein tatsächlich, da werden mich jetzt wieder viele von meinen linken Bekannten schimpfen, ich halt nichts von Radikalismus allgemein.
Ja, ich auch nicht.
Ich halt, wenn du an der Wand stehst, kannst du nach rechts oder nach links, je nachdem, wie du an der Wand entlang guckst oder hinter dir, du kannst in eine Richtung nicht mehr sehen. Also da fehlt dir ein Blickwinkel.
Ja.
Wenn man sich am Rand bewegt, ich nehme jetzt einfach mal hier, wir sind in einem Raum, ich stelle mich an die Wand, ich habe dann keinen Rundumblick mehr. Und so denke ich, funktioniert es auch mit diesen radikalen Einstellungen. Du blendest irgendwas aus oder du ignorierst was, du verteufelst irgendwas, funktioniert nicht.
Ja.
Also das ist meine Sicht, auch wieder kann man auch wieder direkt die Relation ziehen zu Nachhaltigkeitsthemen.
Ja.
Wir hatten hier vorhin einen Journalisten drin sitzen, der hat gesagt, ja, CO2-Fußabdruck mindern der Stadt müsste das oberste Gebot sein in der Nachhaltigkeit. Und da habe ich ihm gesagt, ganz gefährlich, eine zukunftsfähige Lebensweise auf ökologische Aspekte zu reduzieren.
Mhm.
Ganz, ganz gefährlich. Weil das ist unglaublich wichtig, überhaupt keine Frage. Ja. Nimm von mir aus 60% von Zukunftsfähigkeit ein, von diesen Nachhaltigkeitsinhalten. Aber das zu isolieren und übermächtig über alles zu stellen, das ist, da wird viel zu viel außer Acht gelassen. Viel, viel zu viel außer Acht gelassen. Das kann gar nicht funktionieren. Eine Welt, freilich muss der Planet überleben und wir können den nicht zugrunde richten. Wenn er weg ist, dann haben wir auch keine Lebensgrundlage mehr. Aber es geht um viel mehr als um nur ökologische Aspekte, ja. Definitiv.
Ja,
ganz, man, und ja. Genauso auch mit der Ernährung, mit allem. Die politischen Einstellungen brauchen wir gar nicht von zu reden. Wer sich an den Rändern bewegt, auch Gonnewitz, tut mir leid, ich habe euch lieb, ist, übersieht was. Hm?
Ich finde auch, also was ich da auch immer sage, so wenn man unter dem Leuchtturm steht, da ist das Licht am dunkelsten. Also man braucht eben auch diesen Weitblick, ne? Und ich finde, man rutscht sehr schnell in das Radikale auch rein, auch als Sportler oder Sportlerin oder in anderen Lebensbezügen. Hm. Und man muss da aber in dem Moment vielleicht auch Leute haben, die sagen, du bist jetzt gerade in dieser radikalen Ebene, denk mal ein bisschen über deine Verhaltensweise nach. Also ich finde, das passiert auch sehr schnell. Dankeschön, wir sind gerade am Kaffee nachschütten.
Ja, ich wollte gerade sagen, du musst trinken, der wird kalt.
Koffein geht immer. Ja.
Fairtrade-Kaffee natürlich.
Ach, das wäre meine nächste Frage gewesen. Sehr schön. Man schmeckt es auch.
Anständig, gell? Für einen Filterkaffee kann man trinken.
Wahnsinn.
Also was heißt Filterkaffee? Ja, auch jetzt werden mich die ganzen Coffee-Experts wieder bashen. Ist ein sehr guter Filterkaffee.
Kann ich nur bestätigen. Ja, und deswegen braucht man echt auch Leute um einen herum, die einem das dann wieder bewusst machen, dass man gerade vielleicht in eine falsche Richtung driftet, ne?
Auch wieder kann man direkt wieder die Relation ziehen zu Nachhaltigkeitsaspekten. Du bist eben nicht alleine.
Ja.
Und das ist nicht nur das, dass du andere beeinflusst, sondern dass die natürlich auch dich beeinflussen. Und nicht nur im Negativen, sondern eben auch im Positiven. Dass andere Leute in einer funktionierenden Gemeinschaft auf dich achten.
Ja.
Und das ist gerade dann genau auch sowas, wenn du ein bisschen abdriftest, gerade in irgendeinem Tunnel bist, bezüglich welcher Inhalte auch immer, dass die da ein bisschen mit drauf gucken und sagen, uff.
Genau, dass man auch den Mut hat, seinen Bekannten und Freunden das zu sagen. Es macht ja der Seite auch nicht Spaß, aber es ist unheimlich wichtig.
Und selbst auch die Größe, das anzunehmen dann.
Genau,
von das echten stimmt. Freunden.
Dass man immer irgendwie versucht, kritikfähig zu bleiben, ist auch gar nicht so einfach. Es hört sich in der Theorie immer einfach an. Aber ja, genau. Meine nächste Frage auf jeden Fall, auf was ich heute unbedingt noch eingehen möchte, ist das Stadtradeln. Wie kam es denn dazu? Saalfeld ist jetzt schon ein bisschen länger dabei, ne?
Zweites Jahr.
Das zweite Jahr. Und was ist denn der Hintergrundgedanke von allem? Vielleicht, dass du das Konzept mal ganz kurz erklärst, was Stadtradeln überhaupt ist. Und
ich probiere es auch hier, ja. Bin ich tatsächlich nicht die Fachkraft. Aber ja. Natürlich muss man sich da, wenn man da Stadtkoordinator ist, für so eine Kampagne, muss man sich da auch ein bisschen mit beschäftigen. Also Stadtradeln hat natürlich den Hintergrund, das Fahrradfahren in den Fokus zu rücken. Und zwar nicht als Freizeitgerät, als Sportgerät oder sonst was, sondern wirklich zur alltäglichen Bewältigung von kurzen Wegen hauptsächlich. Mhm. Deswegen auch Stadtradeln in der Stadt, in den meisten Städten sind motorisierte Fahrzeuge, welche Antriebsart auch immer, absolut vermeidbar. Also wir sind als Stadt auch, hat das Land beispielsweise, nochmal kurzer Ausflug, Cargo Invest, eine Lastenbike-Förderung aufgestellt und da sind wir als Stadt auch dran. Ich werde das definitiv pushen und wir werden über kurz oder lang ein Lastenrad in der Stadt haben, um das den Händlern, um das den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung zu stellen. Ich bleib dran. Es muss nur noch ein Geldtopf aufgetan werden. Fall. Den habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Also es ist keine 100%ige Förderung natürlich und der Haushalt ist sehr Hacke auf Spitze konzipiert und durch die fehlenden Einnahmen aufgrund der Pandemie, die in die Millionenhöhe gehen, sind auch gerade keine großen Sprünge möglich, aber ich werde Mittel und Wege finden und wenn ich es nicht finde bis zum Ende meiner Arbeitszeit hier, dann verspreche ich nichts.
Oh, jetzt müssen wir, da müssen wir uns noch was Gutes
einfallen lassen. Ja, da muss ich mir noch was einfallen lassen. Aber erstmal verspreche ich nichts. Nee, zurück zum Stadtradeln. Also es soll natürlich das Rad als Fortbewegungsmittel für den Alltag in den Fokus rücken. und dass die Leute, die die Erfahrung sammeln, ist die Hoffnung in diesen 3 Wochen Aktionszeitraum, dass man eben merkt, dass dieser Schweinehund, der in einem wohnt, den der einem Vorfeld vielleicht davon abgehalten hat, dass der gar nicht so groß ist und dass der leicht zu führen ist und auch Sitz macht an der Straße und so weiter. Und ja, das steht dahinter natürlich. Und in dem Rahmen wird natürlich massiv CO2-Ausstoß eingespart. Und das ist der unmittelbare Effekt, aber vielmehr noch dieser langfristige, wieder das Zukunftsfähige, die Sichtweise ändern auf das Rad. Rad machen doch nur Sportler oder was weiß ich. Es gibt ja ganz viele, die ihre Alltagswege, die fahren, habe ich bei mir in der unmittelbaren Nachbarschaft, die fahren zum Zigarettenautomaten mit dem Auto, der 500 Meter weg ist. Die fahren zum Supermarkt, der 1200 Meter weg ist mit dem Auto und so weiter. Da wird alles mit dem Auto gefahren. Und habe ich überhaupt zum Beispiel überhaupt kein Verhältnis zu. Ich finde, jedes Mal, wenn ich ins Auto steige, kann ich ja auch schon erwähnen, habe ich ein bisschen ungutes Gefühl. Ja. So, muss das wirklich sein? Ich muss heute zum Beispiel, wir machen eine schöne Aktion, ums Weltsichten-Festival zu retten, werden von lokalen Künstlern Bilder versteigert, die gratis zur Verfügung gestellt haben.
Sehr schön.
Und da hatte ich heute Morgen auch, obwohl ich 1-2 Termine hatte, habe ich gesagt, Mensch, da gehst du zu Fuß schnell runter zum Bahnhof, da wollte ich ein Bild abholen. Da habe ich erfahren, dass das ein Format von einmal ein Meter ist.
Oh.
Und es war
kleines Workout.
Nee, nicht so ganz das Gewicht. Aber ich hatte tatsächlich ein bisschen Angst, dass aufgrund der Größe, dass tatsächlich irgendwas passiert. Und da habe ich mir ein Auto genommen von der Stadtverwaltung und musste da runterfahren.
Oh, Asche auf dein Haupt.
Ja, das. Und zwar ein Scheißgefühl, ohne Mist jetzt. Ja. Ich fand's blöd. Aber es ging halt um den Transport eines sehr, sehr
ich finde, das kann man,
wertvollen Gutes. Und da habe ich gesagt, Mensch, dann nimmst du halt mal das Auto.
Und ich finde, solche Aktionen, wenn man sich selber fortbewegt, die bleiben auch immer im Gedächtnis. Ich habe vor 2 Wochen mit einem Kumpel, da haben wir einen Tisch gekauft für unsere WG. Den haben wir quer durch Jena geschafft, weil wir uns kein Auto leihen wollten. Und Straßenbahn hast du mehr Arbeit, als wenn du zu Fuß läufst. Es war so lustig und da reden wir wahrscheinlich in 10 Jahren noch drüber. Okay. Und das ist einfach, solche Aktionen sind irgendwie auch immer die besten. Oder wenn man Ausflüge hat, sich auf dem Fahrrad bewegt oder jetzt zu Fuß oder wandern geht, diese ganzen Naturerlebnisse, die bleiben im Gedächtnis. Oder kannst du dich jetzt unbedingt noch an irgendeine Autofahrt erinnern, die vielleicht an schlechte Gewissen? Ja, aber ich finde, die Fortbewegung.
Nicht nur schlechte Gewissen, also Urlaubsfahrten oder sowas.
Das stimmt.
Mit Familie, da passiert schon einiges.
Ja, die langen Distanzen, das stimmt auch in der Kindheit. Aber so jetzt, ich rede jetzt eher von diesen kurzen Distanzen und das ist ja eigentlich unnötig, die mit dem Auto zu machen.
Das ist nicht nur eigentlich unnötig, das ist unnötig.
Es ist unnötig, ja.
So grob sag mal, als Faustregel, bis 3 Kilometer kannst du alles mit dem Rad machen.
Ja.
Und das stimmt auch. Also du brauchst sehr spezielle Räder, um vielleicht mal einen Umzug zu machen oder so. Da gibt es eine Initiative in Erfurt, die verleihen Lastenräder auch, die organisieren Lastenräder, die machen selbst Umzüge mit ihren Lastenrädern. Und es gibt alles an Lastenrädern. Es gibt mittlerweile Lastenräder, mit denen kannst du 2 Paletten fahren.
Ja,
2-Euro-Paletten. Und das ist, wer will mir erzählen, dass er mit einem Lastenrad, was 2-Euro-Paletten hieft, nicht einen innerstädtischen Umzug machen kann?
Ja, Grüße gehen an dieser Stelle raus an die Rikscha-Fahrer aus Erfurt, die jetzt auf der Bundesgartenschau Menschen hin und her fahren. Ich finde das
gerne.
Total geil, wirklich. Also man sieht, wie viel möglich ist aus eigener Körperkraft auch, ne?
Absolut. Wir sind ganz, ganz wenig, wenn man diese Bequemlichkeit, diesen Bequemlichkeitsaspekt außen vor lässt. Das, was wir aus reiner Gewohnheit und Bequemlichkeit machen, wenn man das weglässt, kann man 3/4 der Dinge, die wir mit irgendwelcher energetischer Unterstützung machen, sage ich jetzt mal grob zusammengefasst, auch elektrische Haushaltshilfen, allgemein alles, was elektrisch zu Hause ist und so, das ist ganz, ganz viel wirklich unnötig.
Ja.
Wir haben eine schöne Handmühle zu Hause zum Beispiel für einen Kaffee. Das macht Spaß.
Ja, glaube ich.
Das ist schon allein das Geräusch, das Gefühl, das in der Hand zu haben, der Geruch, der sich dabei entwickelt.
Ja.
Und bevor ich dann mich hier neben irgendein Ding stelle und dann
Stresser lernen, Wasser füllen.
Nervt schon der Ton. Ne?
Ja, das stimmt. Und was ich auch in der App Stadtradeln richtig gut finde, dass das immer umgerechnet wird. Wie viel
hatten wir, genau.
Ja, war das Ursprungsthema irgendwann mal. Dass das immer umgerechnet wird, wie viel CO2 man spart, und das motiviert unheimlich, wenn man das mal sieht, was das für große Mengen sind. Ne?
Motiviert allerdings auch nur die, denen es wichtig ist.
Ja, das stimmt.
Muss man sagen, weil die sind, das ist auch wieder dieses Ökologische, das zählt für viele ja in die grüne Ecke.
Mhm.
Und jemand, der sagt, die Grünen, die entsprechen nicht meiner Sichtweise, dann können deren Themen auch nicht meiner Sichtweise entsprechen.
Ja.
Das ist eine Verknüpfung, die wir versuchen auf jeden Fall auch rauszunehmen, dass das eine zwingend mit dem anderen zu tun hat. Also natürlich sind beispielsweise ist die Partei Die Grünen, die sich sehr für ökologische Aspekte einsetzen, zu Recht auch ganz, ganz wichtig. Aber manche Leute haben da eben halt keine gute, positive Beziehung zu.
Ja, viele leider immer noch.
Deswegen darfst du
noch, ne?
Zum Beispiel, würde ich jetzt tatsächlich, ich sag's jetzt einfach, würde ich die Vermeidung des CO2-Ausstoßes tatsächlich beim Stadtradeln nicht zwingend in den Fokus stellen.
Okay.
Nicht für Saalfeld. Das passt nicht zur Stadt.
Ja.
Weil das ist keine, jetzt sag ich mal, nicht wie Freiburg oder irgendwelche Städte in Baden-Württemberg, wo Leute wohnen, die mit der Kohle nicht wissen, wohin, die sich das einfach kaufen, dieses grüne Gewissen.
Ja.
Und die dann alles Öko-Stadtteil, Öko-dies, Öko-das. Das ist hier nicht in Saalfeld. Das ist, wir müssen das Radeln schmackhaft machen für die Saalfelderinnen und Saalfelder. Super individuell. Da kann ich nicht kommen mit CO2, das ist mir scheißegal, CO2-Fußabdruck.
Ja. Ja, das ist interessant, dass du sagst.
Also sage ich jetzt bei weitem nicht die ganze Stadt, auf gar keinen Fall.
Aber man muss ja trotzdem immer irgendwie für das große Ganze das schmackhaft
genau,
machen.
Genau, den Vibe der Stadt quasi mitnehmen.
Da hast du wahrscheinlich als Koordinator schon sehr viel Erfahrung auch gesammelt, bestimmt über viele Jahre, oder?
Also ich finde, Nachhaltigkeit ist jetzt fast schon ein gediegenes Thema. Ich hatte ja vorhin erwähnt, ich war in der Partnerschaft für Demokratie. Und Demokratie ist tatsächlich ein Wort, jetzt mal ganz von den Inhalten abgesehen, was es für jeden bedeutet, ist vom Wort schon, das taugt schon, um zwei Gruppen einzuteilen, so ungefähr.
Mhm.
Ich kenne hier beim Sport, wir brauchen zwei Mannschaften, ich rufe Demokratie, die Hälfte sagt, ey, hau mir ab mit deinem linken Mist,
ja.
Und die andere Hälfte sagt, ey, cool, und zack, habe ich zwei Mannschaften.
Ja.
Und das ist tatsächlich das. Beispielsweise, ich habe Telefonate geführt, gesagt, hallo, mein Name ist David Theobald, Partnerschaft für Demokratie, die Leute haben aufgelegt.
Oh, krass.
Und deswegen ist Nachhaltigkeit jetzt tatsächlich ein relativ gediegenes Thema, um da unsere heterogene Gesellschaft irgendwie mitzukriegen.
Mhm.
Da war die Demokratiearbeit nochmal. Kleinen Gruß an Sebastian Heuschel, der das hier bei uns im Landkreis macht, Saalfeld-Rudelstadt, ist schon nochmal eine ganz andere Hausnummer gewesen.
Ja.
Also da wurde man richtig angefeindet.
Oh, krass. Erfährst du viel Ablehnung, wenn du versuchst, so neue Projekte an die Stadt zu bringen? Oder
von wem?
Zum Beispiel, wie du es eben gesagt hast, du musstest irgendwo anrufen, weil du versucht hast, irgendwas Neues zu managen. Also
in Bezug jetzt hier auf
genau.
Die Tätigkeit
als wie ist das auf
Koordinator
die,
für Kommunalität.
Ja, genau, wie ist das? Der Name ist auch immer. Wie ist das, die Akzeptanz so?
Super.
Ja?
Ja, absolut.
Also im größten
Weil
Teil
ich
super.
Halt, ich denke, das ist auch der Weg, den wir gehen. Hat der Bürgermeister vorhin auch in der Pressekonferenz nochmal gesagt, es bringt nichts, hier die große Keule zu schwingen. Weil dann wird das auch, das habe ich dann wiederum ergänzt, dann wird das plötzlich als was Negatives wahrgenommen. Nachhaltigkeit verbietet mir was, nimmt mir was, schränkt mich ein. Und das ist es nicht, das ist es 0,0. Ich habe auch mal gesagt, das ist der Teppich, auf dem wir zukünftig laufen.
Ja.
Der liegt unter allem. Das ist nichts zusätzlich, das ist keine Belastung. Das ist ganz einfach, das ist eine andere Sichtweise auf Alltägliches.
Mhm.
Und das ist keine Sichtweise, die ich mir antrainieren muss und irgendwie mich zwingen muss, sondern einfach nur wirklich ein bisschen empfänglich sein dafür, dass Konsum nicht im Zentrum des Lebens steht.
Ja. und jeden Tag sich damit auch neu auseinandersetzen. Aber das ist interessant, dass du das so sagst, weil viele empfinden das ja als, die wollen mir den Spaß verbieten, die wollen mir was wegnehmen. Deswegen sind die Grünen ja auch oft so verhasst und Öko ist ja manchmal auch ein Schimpfwort. Und ja, es ist eigentlich, deswegen habe ich gefragt wegen der Akzeptanz, weil bei vielen ist das schon eher nicht akzeptiert.
Weil wir als Stadt oder ich speziell in meiner Arbeit nicht auf die Leute zugehe und sage, du darfst nicht, du musst und das ist
schlecht
und sonst
was. Weil du versuchst auch was, umzuformulieren.
Sondern ich sage hier, was habt ihr denn gestern gemacht? Ich war doch beispielsweise Saalfeld putzt sich. Super, super Teilnahme gewesen hier.
Was war da als Hintergrund?
Da habe ich, dass Müll gesammelt wird.
Ah, okay.
Das sind so quasi die Müllsammelwochen. Da habe ich mich tatsächlich in diesem Jahr nicht aktiv eingebracht. Aber das ist natürlich Nachhaltigkeitsbewusstsein. Das ist, die sagen halt einfach nur, ich habe doch nur einen Müll weggeräumt. Aber in dem Moment habe ich mich damit auseinandergesetzt, dass hier in der Natur beispielsweise, in irgendeiner in natürlichen Umgebung, Dinge sind, die da nicht hingehören.
Ja.
Die wurden eingesammelt und die Leute haben sich dann gut gefühlt. Die haben ein Gemeinschaftserlebnis gehabt und so weiter. Und das ist was ganz Konkretes, wo halt auch die Saalfelder Stadtbevölkerung einen Bezug dazu hat. Und wir müssen es jetzt schaffen, all das, was sowieso schon passiert, beziehungsweise auch was geplant ist an Projekten, Aktionen oder auch im Alltag passiert, da jetzt die Verknüpfung herzustellen zu dieser Globalität, die jede einzelne Aktion, wie gesagt, auch tatsächlich hat.
Ja. Wie machst du das jetzt speziell in der Pandemie? Das stelle ich mir auch teilweise schwierig vor, weil es beruht ja auch viel auf Aktivität. Zum Beispiel jetzt nehme ich mal das Beispiel mit der Fernstadt. Da versucht man ja auch, Jugendliche und Kinder einzubeziehen. Und ich stelle mir das schwierig vor, wenn unter Pandemie die ganzen Infektionsschutzgesetze vorherrschen und eigentlich alles digital ist und du dann versuchst, Aktivität voranzutreiben und du musst ja auch irgendwie auf die Leute zugehen und musst Kontakte halten und wie schwierig ist das, beziehungsweise wie sehr schränkt dich das ein in den Projekten?
Das schränkt auf jeden Fall ein, weil, wie ich ja jetzt auch schon mehrfach angedeutet habe, das wichtig ist, dass die Leute es anfassen können, dass sie es erleben können, dass sie das wirklich mit möglichst vielen Sinnen begreifen, was gerade überhaupt Phase ist. Und sobald du es online machst, bist du auf Sehen und Hören beschränkt, kannst schon mal nicht riechen, kannst nicht anfassen. Und das ist immer weniger wirkungsvoll. Insofern schränkt das schon sehr ein. Andererseits ist das natürlich beispielsweise auch diese Digitalisierung ist auch wieder ein Nachhaltigkeitsaspekt. Wir haben Möglichkeiten, miteinander zu kommunizieren. Wir haben viel mehr Austauschmöglichkeiten. Und das ist definitiv, was eine Gesellschaft braucht, dass viel, viel geredet wird. Und dass tatsächlich auch Leute, deren Ansicht ich in keinster Weise vertrete, dass die auch zu Wort kommen müssen. Und dass die im Austausch dann ja ihre Argumente darlegen können, warum sie eine ganz, ganz andere Sicht auf bestimmte Dinge haben. Und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit jetzt dieser Einschränkungen, die wir durch Corona erfahren, die wir zukünftig häufig dann auch hoffentlich dann auch nutzen können, nämlich diese zusätzlichen Kommunikationsmöglichkeiten, diese zusätzlichen Kommunikationswege. Wir haben die ein oder andere Veranstaltung jetzt auch seitens der Stadt schon online gemacht. Mal besser geklappt, mal weniger, aber in der Regel lag es dann an den technischen Voraussetzungen, weil Deutschland tatsächlich digital Wüste.
Ja, ich hoffe, da geht noch einiges bei uns.
Ja, da haben wir auf jeden Fall noch Luft nach oben. Aber das ist zum Beispiel auch die Möglichkeit, ich kann in Austausch treten mit Leuten in Indonesien, in Uganda, in Bolivien und hab da trotzdem einen guten Austausch, wenn ich früher entweder hinfahren musste oder einen Brief geschrieben habe.
Ja, nach Uganda wäre es jetzt ein bisschen schwierig mit dem Fahrrad. Ja, es hat alles Vor- und Nachteile.
Ja, also es hat auf jeden Fall Einschränkungen und gerade mit Kindern und Jugendlichen, denen will man das natürlich auch wirklich, für die will man das erlebbar machen. Und das ist schwierig, das umzusetzen. Der SRB hat ja mit Silvio Müller, heißt der Müller? Ich glaube schon, ja.
Ich glaube auch,
ein Top-Medienpädagoge am Start, der sehr viele Themen wirklich für die Kinder runterbricht. in Bezug auf Medien dann halt. Aber genau das ist ja die Zeit. Also der, und da bin ich auch bester Dinge, dass wir da in Zusammenarbeit dann noch Mittel und Wege finden werden, Kinder und Jugendliche da auch noch mehr in diesen Fairtrade-Prozess mit einzubeziehen, allgemeinen Nachhaltigkeitsthemen. Also das Interesse ist wirklich groß.
Ja.
Das Interesse ist sehr groß. Wir waren auch öfter jetzt an Schulen unterwegs, beispielsweise auch für den Malwettbewerb mit der Stadtschokolade. Und da sind die Lehrerinnen und auch die Schulleiterinnen auf uns zugekommen und haben gesagt, hier, wir würden gerne in Zukunft mehr in die Richtung machen. Und wie gesagt, bin ich bester Dinge. Also ja. Wenn du diesen so einen gewissen Enthusiasmus, eine gewisse positive Emotion damit verbinden kannst, dann hast du relativ schnell Leute, die sagen, das sind nicht nur Themen aus den Nachrichten, wie ich jeden Tag vollgeballert werde, Nachhaltigkeit, Öko, Klimawandel, hast du nicht gesehen? Das ist hier bei mir.
Ich packe selbst mit an und bin dran beteiligt. Ja, ich finde hier die Schule, die Johannesschule in Saalfeld, ist ja auch unglaublich engagiert. Und die haben halt auch ein positives Erlebnis nach dem anderen, weil Eltern sowie Kinder haben ja wirklich Lust drauf. Und das mit dem Malprojekt, jedes Kind hätte gern natürlich das eigene Bild dann auf der Schokolade drauf. Und das sind halt auch einfach solche Motivationssachen. Jetzt vor einem Monat war, glaube das Projekt Seilspringen. Irgendwie, da wollten die eine bestimmte Anzahl von Seilsprüngen erreichen und haben viel mehr,
voll eskaliert,
zehnmal so viel Seilsprünge geschafft in einem Monat, wie eigentlich vorgesehen war. Und das ist total geil und das motiviert ja auch die Kinder. Und ja, man muss es eigentlich einfach nur anfangen. Und ich glaube, wenn man dann so positive Resonanz auch bekommt, dass das dann läuft. Ja, eigentlich auch immer dann schön, wenn man das hinterher so mitbekommt. Da kann man auch echt stolz drauf sein. Was sind denn so Projekte in Zukunft, wo du sagst, da habe ich noch Bock drauf in meiner Amtsperiode, das will ich unbedingt noch machen oder das möchte ich noch erreichen? Gibt es da was? So ein kleines Träumchen?
Das ist schon ziemlich konkret alles, das ist gar nicht so Traum. Da ist jetzt wirklich Corona aber brutalst beidbeinig von hinten reingekrätscht mit gestreckten Beinen. Das ist die Delegationsreise nach Bolivien.
Okay.
Wir haben da ja seit vielen, vielen Jahren über Axel Prümmer ehemals eingeleitet, 96 war das, glaube ich, eine Partnerschaft mit Samaipata. Und über die Arbeit in Samaipata sind dann Kontakte nach Santa Cruz, der Distrikthauptstadt, entstanden oder vom Departamento.
Klingt gleich immer besser.
Ja, genau, machen wir es mal richtig Spanisch jetzt. Und da sind wahnsinnig viele Projekte, die da laufen, von Saalfeld, Samaipata, aber auch von Global Social Network, ein weiterer Verein, den der Axel Prümmer unterstützt, mitgegründet hat. Und wir haben da tatsächlich letztes Jahr den Antrag schon gestellt. Also es ist ja so, dass die Stadt Saalfeld jetzt nicht sagt, hier, wir nehmen jetzt 150.000 Euro in die Hand und machen jetzt Nachhaltigkeit, sondern meine Aufgabe als Koordinator ist natürlich auch Drittmittel einzuwerben. Und da haben wir einen Antrag gestellt zu einer Delegationsreise, der auch bewilligt wurde, mit leider einer deutlich kleineren Gruppe, als wir das ehemals anvisiert hatten. Aber das ist natürlich ein Riesentraum, jetzt endlich mal nach Bolivien zu fahren und da vor Ort Nägel mit Köpfen zu machen. Weil da ist wirklich sehr, sehr viel. Und wir haben jetzt mit einem Stadtteil von Santa Cruz mit einem Stadtteil von Santa Cruz Kontakt, mit dem Distriktbürgermeister. Der Stadtteil hat 200.000 Einwohner. Und da besteht ein sehr guter Kontakt, weil auch in diesem Stadtteil bereits mehrere Projekte laufen. Und mein großes Anliegen ist es eben, diese Partnerschaft zu Bolivien, diesen Austausch mit Bolivien wieder zu aktivieren. Das ist auch seitens der aller Beteiligten der Wunsch, der ganz klar geäußert wurde. Und dass vor allem zwischen den Verwaltungen ein Austausch besteht. Das ist leider in den letzten Jahren bei Samaipata nicht mehr der Fall gewesen. Es gab mal einen Besuch hier, mal einen Besuch da, aber das über die ganzen Jahrzehnte. Ja. Der Verein selbst sehr aktiv, häufig da gewesen, auch mit Jugendreisen und. Aber die Verwaltung war da mehr oder weniger außen vor. Und das wollen wir definitiv ändern, damit wir tatsächlich nicht uns das Schild umhängen, hier globaler Süden, wir schicken im Jahr 10.000 Euro runter, sondern dass wir mit denen reden, und zwar regelmäßig, dass wir uns austauschen und dass passiert beispielsweise schon auch von dem aktuellen Vorstandsvorsitzenden von Saalfeld Samaipater, Andreas Schüner, unser Oberstadtbrandmeister. Ich hoffe, das war richtig. Ich glaube, er heißt so, Oberstadtbrandmeister, bin ich mir ziemlich sicher. Der hat da schon Kontakt zur örtlichen Feuerwehr aufgenommen. Und das sind ganz konkrete Projekte, wo über den Austausch zwischen zwei Kommunen, die zehntausende Kilometer voneinander entfernt sind, wie die sich gegenseitig unterstützen können, beziehungsweise wie man gemeinsam Konzepte entwickelt, um beispielsweise da unten Waldbrandprävention zu betreiben, was dann ein sehr relevantes Thema ist. Es wird ja immer trockener, jetzt sind wir wieder bei den ökologischen Aspekten. Und jetzt hat die Polizei, die Feuerwehr dann die Aufgabe, präventiv Konzepte zu erstellen, um diese immer trocken werdenden Wälder rund zwischen Samaipata und Santa Cruz eben wie in den Griff zu bekommen und da Waldbrände zu verhindern. Das wäre ein ganz konkretes Anliegen. Da gibt es noch viele andere Sachen, die wir da schon ins Auge gefasst haben. Eine Kooperation zwischen den Thüringer Symphonikern und einem Jugendorchester aus Santa Cruz ist auch schon angeschoben. Da sind schon die ersten Kontakte. Also es gibt wirklich richtig viel, richtig cooles Zeug.
Es was in der, was wirklich so richtig
fett in der Pipeline ist. Und jetzt muss nur noch einer einen Stöpsel ziehen und dann geht sowas von vorwärts.
Wir warten nur auf die Impfnadel oder auf
Verbesserung. Irgendwas.
Ja.
Also ich warte auf jeden Fall nicht aufs Ende von Corona, weil dann.
Ja, nee.
Das ist auch so ein Ding. Also wir müssen jetzt mal drauf zu sprechen kommen. Ganz viel, gerade im Bezug Fairtrade Town. Uns fehlt immer noch eine Schule, uns fehlen immer noch Gastronomen. Und bei denen, die sind halt beide sehr, sehr direkt von der Pandemie betroffen. Und deswegen läuft das gerade sehr schleppend. Also wir warten da schon seit längerem drauf und wir warten nicht einfach nur passiv, auch vielfache Ansprache in alle Richtungen, immer wieder auf allen möglichen Kommunikationskanälen. Und da ist halt Corona immer so. Ja, das ist jetzt, nee, das sage ich erst gar nicht. Das wäre böse und auch nicht richtig. Das ist einfach, das steht extrem im Weg, Corona.
Ja, klar.
Und weil ich gerade gesagt habe, ich warte nicht auf das Ende von Corona, das ist einfach nur so eine, das sage ich mir selbst. Das nehme ich als inneren Antrieb, um weiterzumachen. Weil wenn ich einfach nur warte, bis Ende kommt,
in Corona, Stillstand, dann hättest du ja jetzt anderthalb Jahre schon nichts gemacht, so wenn so du ungefähr, darauf gewartet hättest. Jo. Das ist der richtige Gedanke, das stimmt. Ja, das ist wirklich. Ja, das müssten mehrere machen eigentlich, das so als Antrieb zu nehmen.
Ich denke, da gibt es einige. Das
ist ein guter Anstoß.
Aber halt, und wenn man diesen Alltagshindernisse, die einem die Pandemie beschert, in Fokus nimmt, wird das halt schwierig.
Ja.
Es ist immer noch wahnsinnig viel möglich. Wir sind in Deutschland auch wahnsinnig schlechte Corona-Politik, kann man, denke ich, so sagen. Ist ja offensichtlich. Aber wir sind trotzdem immer noch sowas von privilegiert.
Auf jeden Fall. Und wir haben noch und so viele
da,
Möglichkeiten
da
für Aktivität und Sachen, die wir machen können.
Alles, in allen Richtungen. Und wer hier von Diktatur spricht oder sonst was, der hat wirklich einen Knall nicht gehört.
Ja.
Also ich wünsche keinem irgendeine Krankheit, aber ich wünsche vielen die Erfahrungen, die andere Länder machen, was es wirklich bedeutet, zu leiden.
Ja. Muss das, man ja nur mal irgendwie nach Indien gucken oder.
Da gibt es
nicht mal so weit weg.
Da gibt's, wollte ich gerade sagen. Ja. Da fahre ich zwei, drei Länder weiter Richtung Osten, Richtung Süden. Und da ist die Katastrophe perfekt. Und
Das ist leider, wenn es einem so gut geht, dann kommt man oft in die Richtung zu denken.
Ich war bei 100% und jetzt bin ich nur noch bei 90. Alles scheiße. Es ist nicht alles scheiße, du bist bei 90%.
Ja, das stimmt. Ja. Ich habe am Ende meines Podcasts immer noch zwei wichtige Fragen, die so ein bisschen meinen Podcast ausmachen.
Ist schon das Ende, oder was?
Ja, wir sind schon bei einer Stunde.
Ach Gott.
Interessant, wie das die Zeit hier vorbeigeht. Nee, das muss, alles gut. Wir sind ja zum Reden hier. Was sind denn für dich so zwei oder drei wichtige Tugenden im Leben? Oder Einstellungen? Wo du sagst, das möchte ich auch meinen Kindern mitgeben, das ist wichtig für mich in meinem Alltag und das begleitet mich so tagtäglich.
Also ich bin ein sehr optimistischer Mensch.
Das habe ich schon gemerkt jetzt.
Ich finde, also das ist nicht, das muss nicht jeder haben. Das ist mir vielleicht gegeben. Vielleicht habe ich mir das auch erarbeitet. Aber das vereinfacht mir einfach wahnsinnig viel. Deswegen wünsche ich das ganz vielen Menschen, dass die optimistisch sind und positiv denken. Mhm. Weil du selbst mit einer anderen Einstellung an die Sachen rangehst und tatsächlich, wenn du das in einer Verhältnismäßigkeit tust, diesen Optimismus, also wenn du dir die Ziele nicht völlig utopisch setzt, sondern sagst, das und das würde ich mir wünschen, dass, weil ich weiß, dass das nicht einfach ist, ich weiß, dass es viel Aufwand bedeutet, dass ich viel Einsatz zeigen muss, aber es ist, theoretisch ist es machbar. Und wenn das dann erreicht wird, ist einfach ein geiles Gefühl.
Ja.
Und das macht es auch einfacher. Also viele sagen immer, Theobald, du tust so, als ob alles schön ist. Das stimmt gar nicht. Mir ist das sehr bewusst, ja, dass nicht alles schön ist.
Aber die Einstellung beginnt im Kopf, ne?
Absolut, ja. Absolut. Das ist wie auch wieder mit dem Fahrradfahren. Ja. Ich habe seit 3, 4, 5 Jahren nicht mehr drauf gesessen. Setze ich mich drauf oder setze ich mich nicht drauf? Hm. Gehe ich das Risiko ein, dass es mich zu sehr anstrengt beispielsweise? Oder wie gehe ich an die Sache ran? Ja, das ist eins. Optimismus wünsche ich allen, dass die Leute einfach sehen, in welcher gottgegebenen Situation wir uns befinden, einfach auch hier in Deutschland zu leben. Viele beschweren sich, von mir aus auch zu Recht, aber dann haben sie wirklich wieder vor der Wand gestanden und haben einen Teil, der sehr, sehr gut ist, oder vielleicht auch zwei Teile, die sehr, sehr gut laufen, einfach nicht beachtet. Mhm. Weil wenn du wirklich einen großen Strich drunter ziehst, egal was du für ein Typ bist, kann man ja bei uns echt gut leben, denke ich. Ja,
definitiv. Auf jeden Fall.
Und was finde ich noch wichtig? Respekt finde ich wichtig.
Ja.
Ich finde, die Leute, das sieht man gerade jetzt, also die Auseinandersetzungen gerade bezüglich Pandemie, die laufen, das ist ja weit, weit unter der Gürtellinie.
Ja, und die feurigen Emotionen, die dahinter immer sind. Und,
Emotionen ist völlig in Ordnung. Aber du musst dir überlegen.
Unreflektierte, ja, es ist. Ja,
auch das ist von mir aus in Ordnung, weil das sind, haben Emotionen so an sich.
Ja, das dass stimmt.
Dass sie in der Regel noch nicht reflektiert sind, sondern die kommen wirklich aus der Situation heraus. Und
das ist ein guter Punkt.
Ich habe aber trotzdem immer den Blickwinkel, immer die Perspektivübernahme von meinem Gegenüber. Was wäre jetzt, wenn er das so machen würde, was ich gerade mache, so ungefähr. Und das ist diese Perspektivübernahme, ermöglicht einem auch einen ganz anderen Umgang mit seinem Gegenüber.
Ja.
Ich bin halt, wie gesagt, Optimist. Mhm. Ich gehe auf alle zu, alle sind die Besten. Alle sind cool, alle können alles und hin und her. Und die müssen mir erst beweisen, das Gegenteil. Mhm. Und das macht es mir, ehrlich gesagt, im Umgang mit vielen Menschen auch relativ einfach, weil die das ja auch merken. Und das hat aber auch definitiv was mit Respekt zu tun, weil ich eben sage, egal was der andere denkt, wie er ist, was er vorhat, ich muss das respektieren. Und da kann man sich immer dann noch austauschen, was da die Beweggründe sind, was die Hintergründe sind. Aber ich muss erstmal mein Gegenüber respektieren. Und das ist, wenn man das auf jeden Fall hat und da guckt in seinem kleinen Mikrokosmos, das habe ich glaube ich auch schon in 150 Interviews gesagt, dann läuft die Gesellschaft.
Auf jeden Fall nochmal.
Dann läuft die Gesellschaft. Ich gucke um meine 10 Handeln, von mir aus 30, die direkt um mich rum sind. Meine unmittelbare Umgebung, meine Partner, meine Familie, meine Nachbarn, was weiß ich. Guck, dass denen allen gut geht. Jeder behandelt sich respektvoll gegenseitig und alle gucken so ein bisschen auf den anderen. Dann ein Teil davon hat eine Schnittmenge mit einem anderen Mikrokosmos von 20, 30 Leuten. Die gucken also auch, dass denen allen gut geht. Und zack, geht 60 Leuten gut und so weiter und so weiter. Die ganze Welt nur noch am Lachen.
Ja, da fällt mir auch der Spruch ein, den habe ich letztens gelesen. Was kann einer schon alleine erreichen, fragte sich die halbe Menschheit. Hm. Ist wirklich, das bringt es eigentlich auf den Punkt, ne?
Auf jeden Fall.
Ja. Ja, Respekt ja. und Optimismus, also
ja.
damit scheint es ja auch gut zu laufen, ne?
Das kann man schon machen.
Und meine letzte Frage ist immer, was ist denn dein Lieblingsessen?
Mein Lieblingsessen?
Ja.
Ich habe Käse erwähnt, aber tatsächlich, ja. ich habe mich immer wieder gefragt, weil auch die Frage schon öfter aufkam, hier machst du jetzt Vegetarier, Veganer, irgendwas, habe ich durchaus wirklich schon ernsthaft überlegt.
Ja.
Und da hätte ich gesagt, wenn mir einer sagen würde, du darfst nur noch eine Nahrungsmittelart zu dir nehmen, würde ich mich immer für Gemüse entscheiden. Käse esse ich gerne, aber ja. Käse könnte ich nicht nur essen.
Ja.
Aber ich könnte, bin ich mir sicher, nur Gemüse essen.
Ja. Was ist so dein Lieblingsgemüse?
Oh, da
alles.
Könnte ich nicht aufhören. Ernsthaft. Ich bin absolut saisonal, regional, deswegen völlig unterschiedlich, je nachdem, wo ich bin, was für eine Jahreszeit ist, das wird auch gegessen. Im Winter esse ich alles, was an Kohl und Wurzelgemüse etc.
Kann man auch so herrlich unterschiedlich zubereiten. Ne?
So, ey, das ist Wahnsinn.
Einfach nur geil.
Gemüse.
Ich verstehe die Menschen nicht, die kein Gemüse mögen.
Wir kochen jeden Tag. Also jetzt tatsächlich aktuell nicht. Da kochen meine Schwiegereltern bzw. meine Schwiegermutter auch, weil wir bei denen aktuell wohnen.
Ja.
Zeitweilig bis Herbst. Hoffentlich. Nur noch.
Das Ende naht.
Ja, nee, weil das fehlt mir auch. Ich bin, Essen verrückt. Ich denke den ganzen Tag an Essen. Ich könnte nur essen.
Ich weiß gar nicht, was du meinst. Nee, ich kenne es ja. Man denkt von Mahlzeit zu Mahlzeit. Ja,
manifestiert im Bewusstsein. Wie gesagt, bis wir da eingezogen sind, hab ich oder meine Frau, wir haben jeden Tag gekocht. Und das Zentrum ist immer das Gemüse.
Mhm.
Und der Rest entwickelt sich. Ich gehe in den Laden oder auf den Markt oder zum Bauern und gucke, was ist an Gemüse da und der Rest wird drumherum arrangiert.
Ja.
Das Gemüse steht im Mittelpunkt. Ich kann mich auch nur mit Gemüse sagen, bei uns gibt es super oft, gibt es einfach nur, weiß ich, 2 Kilo Spargel, 1 Kilo Spinat und sonst was.
Bei uns ist das auch ähnlich und ich finde es einfach nur lecker und wirklich, das ist
Gemüse
herrlich.
Gemüse immer im Fokus.
Das ist ein guter Schlusspunkt.
Das ist mein
Sehr
mein Lieblingsessen
schön.
Ist Gemüse.
Das ist auf jeden Fall mal was Neues, aber das kann ich nur bestätigen. Ja, also ich bedanke mich für deine interessanten Gedanken und Impulse und dass du dir Zeit genommen hast heute für mich zwischen deinen ganzen Terminen.
Ist gerade ein bisschen wild.
Ja,
normalerweise poche ich da nicht so drauf, aber ist gerade komisch.
Ja, naja, wir sitzen hier auch ganz mit Abstand und FFP2-Maske, also wir halten uns ja an alle Regeln der
Pflicht bei Besprechungen im
Rathaus. Genau, so machen wir das.
Geöffnete Fenster.
Ja, also alles, eigentlich Desinfektionsspray alles steht auch safe. Neben uns.
Super lange Mikrokabel.
Ja, wirklich. Ja, also es war eine sehr, sehr spannende Folge. Ich muss sagen, ich habe gar nicht gemerkt, wie die Zeit vergeht. Und ja, ich glaube, wir haben das Bewusstsein noch mal ein bisschen in eine faire Richtung geöffnet, würde
ich
so sagen.
Das würde mich sehr freuen. Vielen Dank,
mich auch.
Dass du dir für mich Zeit genommen hast und
sehr gerne.
Für die Themen, mit denen ich tagtäglich zu tun habe.
Ja, und in Zukunft greifen wir an mit Stadtradeln und bestimmt weiteren Projekten.
Vollgas. Ich habe letztes Jahr Kette rechts, das wurde mir dann auch von den Linken wieder zur Last gelegt, aber Kette rechts bedeutet einfach nur Vollgas.
Sehr gut, stimmt.
Also Kette rechts für Saalfeld.
Ja, sehr gut. Der Shake ist immer halb voll. Mehr muss man dazu nicht sagen. Amen.
Der Marcel-Hassel-Podcast, Körper und Geist stimmen.
You have to break through the spine barrier, otherwise you will never get there.